Wir beschäftigen uns in dieser kleinen Serie mit dem Kopf durch die Wand, mit den Folgen eines Ereignisses, das zu einer der größten Katastrophen in der Geschichte Israels zählt. Und damit auch die, die den ersten Teil verpasst haben, übrigens kann man den nachhören auf unserer Webseite, man kann ihn auch nachlesen, es sind noch Exemplare da. Aber ich möchte das doch mal noch kurz einen Überblick geben, damit wir das geschichtlich einordnen können. Und Wiederholung schadet ja auch nichts, Wiederholung ist das Prinzip des Lernens. Und Israel teilte sich nach dem Regierung Salomos, also das König Saul, König David und König Salomo, da teilte sich Israel in zwei Reiche. Das ist das Nordreich mit dem Regierungssitz in Samaria und dann haben wir hier das Südreich mit dem Regierungssitz in Jerusalem. Die beiden Stämme oder die beiden Reiche lebten nebeneinander, manchmal in Frieden, manchmal bekämpften sie sich. Und 722 vor Christus wurde das Nordreich von den Assyrern deportiert. Das war die erste große Katastrophe, also eine von den vielen, aber von den zwei, die wirklich groß waren, war das die erste. Die ganzen 10 Stämme wurden deportiert und das ist das, was man damals machte. Man deportierte das Volk und deportierte wieder andere Völker, die man besiegt hat, in diese Länder. So entstand übrigens auch die Bevölkerung, die Samaritaner, das sind quasi importierte andere Leute mit anderen Glaubensgrundlagen, die man dann quasi in dieses Land brachte, damit das Land nicht verödet. Das war die eine Absicht und man deportierte das Volk, das da drin wohnte, damit sie nicht die Macht zurückgewinnen können. Damit hat man quasi den Sieg vollzogen, das hat man übrigens auch im Zweiten Weltkrieg, gab es solche Sachen. Und dann, wo wir jetzt uns befinden, 586 vor Christus wurde dann auch das Südreich deportiert und diesmal nicht von den Assyrern, sondern von den Babyloniern und der Regierung standen sie vom König Nebukadnezar. Also 136 Jahre nach der ersten Deportation, die zweite große Katastrophe, die Deportation des Südreiches. Und das hätte alles nicht so kommen müssen, wohlbemerkt. Aber das Volk Israel zwang Gott dazu, diese Maßnahmen zu ergreifen. Leidenschaftlich verehrten sie nämlich andere Götter. Ein bisschen verehrten sie auch den Gott Israel. Das gehört ja einfach zu ihrer jüdischen Identität. So wie bei uns heute. Bei uns gehört zur christlichen Identität, dass man an Ostern vielleicht zur Kirche geht. Oder an Weihnachten noch den Gottesdienst besucht. Oder dass, wenn man ein Kind hat, es vielleicht noch taufen lässt. Oder dass wir noch in der Kirche heiraten, weil es so schön ist. Man behält noch so christliche Dinge, christliche Praktiken, aber dann hat man im Auto einen Talisman, zu Hause steht ein Buddha und unsere Kirchen sind ja mittlerweile auch schon voll von verschiedenen Göttern und verschiedenen Praktiken, die da Platz haben. Also ein bisschen betrieben sie noch ihren Kult, die Verehrung des Gottes Israels, doch mit ganzer Leidenschaft und Hingabe dienten sie anderen Göttern und Gottheiten. Sie hatten ebenso wie wir heute diese Kraftsteine oder diese Kraftorte oder weiß ich was, also Kraftkettchen. Alles um noch ein bisschen Christentum. Und so war das in Israel. Und sie betrieben das so leidenschaftlich, dass der Tempel in Jerusalem, das größte Heiligtum der Juden, vollgestopft war mit Götzen. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Vollgestopft mit Götzen. Man ging also in den Tempel, um andere Götter zu verehren, nicht den Gott Israels. Diese Riten waren Schmiede ihres eigenen Schicksals. Gott sagte, das hast du dir selber zuzuschreiben, Volk Israel. Ich, der Herr, dein Gott, ging dir voraus und wollte dich führen, doch du hast dich von mir abgewandt. Und Gott erklärte ihnen, wo das Grundübel lag. Mein Volk hat deine doppelte Sünde verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Sie hatten Gott verlassen, das war die erste, eine Sünde, die an sich schon verheerend genug gewesen wäre. Aber sie hatten danach noch ihre toten Götter verehrt und ihnen zugewandt, ihnen Heiligtümer gebaut, Löcher. Statt das frische Wasser zu nehmen, haben sie Löcher für Regenwasser gebaut, Götzen über Götzen, die ihnen helfen sollen. Die Himmelskönigin war eine dieser Gottheiten, die in Israel von vielen verehrt wurde. Gott sagt über das Treiben um diese Himmelskönigin: Die Kinder sammelten Brennholz, die Männer zünden Feuer an und die Frauen kneten Teig und backen Kuchen als Opfer für die Himmelskönigin. Also es ist ein Familienunternehmen. Die ganze Familie ist involviert in diesen Kult. Ein Gemeinschaftserlebnis zu Ehren der Himmelskönigin. Außerdem bringen sie anderen Göttern Wein als Trankopfer dar. Das alles tun sie mir zum Trotz. Ihr habt richtig gehört, sie opferten der Himmelskönigin und anderen Göttern. Es gab so viele Götter in den Städten in Israel wie Städte in Judäa. Vermutlich noch mehr. Unermüdlich versuchte Gott, sein Volk zur Besinnung zu rufen. Er sandte immer wieder Propheten, aber sie wollten nicht auf sie hören. Gott klagt, ihr habt nicht darauf gehört und euch nicht von eurem bösen Tun abgewandt. Nein, ihr habt darauf beharrt, diesen Göttern Opfer darzubringen. Alle Rettungsversuche Gottes stießen auf Ablehnung und so musste der gerechte Gott sein Volk richten. Wie gesagt, 586 vor Christus ließ Nebukadnezar, der babylonische König, die Juden nach Babylon deportieren und einige Juden ließ er in Israel zurück und setzte den Statthalter Gedalia ein, mit dem Verwaltungssitz einige Kilometer von Jerusalem entfernt in Mizpah. Und wie wir im ersten Teil dieser Serie gesehen haben, wurde Gedalia ermordet und die zurückgebliebenen Juden wollten aus Angst vor Nebukadnezar, weil sie dachten, er will sich an ihnen rächen, nach Ägypten fliehen. Einmal mehr waren sie nicht bereit, auf Gott zu hören, obwohl er ihnen sagen ließ und sie selber fragten ja nach seiner Meinung, sie sollen in Israel bleiben, denn würden sie sich nach Ägypten wenden, dann würde Krieg und Hunger ihr Begleiter sein und sie würden in Ägypten sterben. Jeremia, ein bewährter Prophet, der ihnen diese Botschaft von Gott überbrachte, beschimpften sie als Lügner. Sie zwangen ihn gegen seinen Willen, mit nach Ägypten zu reisen. Soweit waren wir im ersten Teil gekommen mit dieser Serie, mit dem Kopf durch die Wand oder wo beratungsresistente Menschen landen, finde ich auch noch ein wichtiger Untertitel für uns. Der zweite Teil trägt die Überschrift, der Erfolg bietet trügerische Sicherheit. Die Juden siedelten sich also in verschiedenen Orten in Ägypten an und eines Tages, wir wissen nicht genau, wie lange die Juden schon in Ägypten lebten, beauftragte Gott Jeremia. Der Herr gab Jeremia eine Botschaft an alle Leute aus Juda, die in Ägypten wohnten, in Migdol, Tachpanes, Memphis und im südlichen Teil des Landes. Vermutlich trafen sich die Juden aus diesen verschiedenen Orten zu einem Fest. Es könnte ein Fest zu Ehren der Himmelskönigin gewesen sein, die sie ja bereits in Israel verehrten. Jeremia ermahnte die Juden eindringlich, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, der Gott Israels, also ich bin immer noch euer Gott. Ihr habt das Unglück miterlebt, das ich über Jerusalem und alle Städte in Juda gebracht habe. Heute sind sie nur noch verlassene Trümmerfelder. Eure Heimat ist zerstört und die Verantwortung dafür tragt ihr selber, sagt er weiter, denn ihr habt mich konsequent verachtet und euch den Götzen hingewandt. Darum habe ich meinen Zorn freien Lauf gelassen. Jetzt lebt ihr weit weg von eurer Heimat, die einen im Assyrischen Reich zerstreut, die anderen nach Babylonien deportiert und ihr seid nun hier noch ein Rest in Ägypten. Wollt ihr nun doch nicht endlich zur Besinnung kommen? Habt ihr daraus denn wirklich gar nichts gelernt? Und tatsächlich, sie lernten überhaupt nichts, leider. Sie machten weiter, wie wenn alles in Ordnung wäre. Gott fragte, wollt ihr euch selbst ins Unglück stürzen und das Volk von Juda, Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge vollends bis auf den letzten Rest ausrotten? Ist euch dieser Götterkult so wichtig, dass ihr dafür Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge sterben lasst? Ihr beleidigt mich wie früher in Jerusalem, es nimmt kein Ende. Offensichtlich haben die Juden immer noch nicht begriffen, dass sie mit ihrem Verhalten Gott dazu zwingen, sie zu strafen. Und Gott klagt, bis auf den heutigen Tag seid ihr unverbesserlich geblieben. Ihr fürchtet euch nicht vor mir und haltet euch nicht an das Gesetz und die Gebote, die ich euch und euren Vorfahren gegeben habe. Und fürchten meint hier im Alten Testament, fürchten kann man immer als Synonym für Glaube oder Vertrauen nehmen. Was hier erstaunlich ist, was hier geschah, was Jeremia den Juden sagt, ist die Tatsache, dass Gott den Juden hier noch einmal, das muss man sich mal vorstellen, noch einmal die Hand hinstreckt. Er gibt ihnen noch einmal die Gelegenheit, eine weitere Chance umzukehren, damit sich ihr Schicksal ins Positive wendet. Eigentlich sagte ihnen Gott, bevor sie nach Ägypten flohen, was mit ihnen geschehen wird, wenn sie das tun. Lasst es euch gesagt sein, sagte er damals, bevor sie nach Ägypten flohen, in dem Land, wohin ihr auswandern wollt, werdet ihr durch Krieg und Hunger und Pest umkommen. Voilà, das ist gesetzt. Das wird geschehen. Jetzt müsste Gott gar nichts mehr sagen. Er hat alles gesagt. Das Urteil ist und war gesprochen. Und das Erstaunliche ist, dass Gott trotzdem noch einmal bereit war, dieses angedrohte Schicksal von dem Volk Israel abzuwenden, wenn sie sich aufgrund des Wortes von Jeremia bewegen lassen, umzukehren. Das müsste uns wirklich überraschen. Es stimmt eben nicht, was viele Leute behaupten, dass der Gott Israels im Alten Testament ein unbarmherziger, brutaler und rachsüchtiger Herrscher ist. Das können nur Leute behaupten, die absolut keine Ahnung von der Bibel haben. Die nur selektiv lesen. Die keine Ahnung haben, was in diesem Buch steht. Die keine Ahnung von der Geschichte Israels haben. Nur solche Leute können solchen Mist erzählen. Der Gott Israels ist gnädig, barmherzig, gerecht und von großer Güte. Wir sehen gerade hier an diesem Beispiel, wie Gott um sein Volk kämpfte. Er versuchte es einmal mehr, sie zurückzugewinnen. Wenn Gott Gericht androht, dann tut er das, um die Menschen zur Besinnung zu rufen. Was war denn, als Jona nach Ninive ging? Jona hat den Ninive Gericht verkündigt. Er hat nicht gesagt, tut Buße und dann wird sich Gott erbarmen, sondern nur in 3 Tagen wird Ninive eine Wüste sein. Das war bestimmt. Und dann hat Ninive in Sack und Asche Buße getan und hat sich vor Gott gedemütigt. Dann hat er Ninive nicht zerstört. Und was sagt dieser wunderbare Jona am Schluss? Ich weiß schon, weshalb ich fliehen wollte und nicht nach Ninive, weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist und wenn die Buße tun, dann vergibst du trotzdem, was du ihnen angedroht hast. So ist das. Und wenn Gott Gericht verkündet, heißt das, dass er uns noch einmal rufen will, selbst wenn er nicht sagt, tut Buße, aber wenn er sagt, dass kommen wird, will er uns dazu bringen, dass wir zur Einsicht kommen. Er kündigt Gericht an, um dass sie vor dem Gericht gerettet werden können. Einmal sagte er zu Jeremia, warum er eine Gerichtsbotschaft aufschreiben sollte. Das ist für mich der Vers, der sagte mir jemand, wenn ich jemandem erklären müsste, was ist die Botschaft der ganzen Bibel? Warum haben wir die Bibel? Ist das einer der Verse, der das ganz eindeutig und klar uns aufzeigen kann. Vielleicht, sagt Gott zu Jeremia, vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Das muss man mal sich bewusst sein. Vielleicht. Vielleicht gibt es endlich einmal Menschen, die auf mich hören, damit ich ihnen vergeben kann. Warum? Weil ich sie von Herzen liebe. Das war die Absicht der Gerichtsbotschaft. Und so hoffte Gott, dass die Juden in Ägypten durch die Botschaft von Jeremia endlich zur Besinnung kommen und umkehren und ihnen ihre Schuld vergeben werden kann. Der Gott im Alten Testament ist der gleiche Gott im Neuen Testament, gnädig, barmherzig, gerecht und von großer Güte. Er ist eben auch gerecht. Er ist der Gott, der sich nicht darüber freut, wenn sich Menschen von ihm abwenden und er sie strafen muss, denn er ist nicht nur ein liebender, sondern auch ein gerechter Gott, was heißt, dass er auch strafen muss. Er freut sich vielmehr über jeden, der seine Schuld erkennt, bekennt und sich ihm zuwendet, damit er sich über ihn erbarmen kann. Und so sagte er auch durch den Propheten Ezekiel einmal mehr auch seinem Volk, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Da freue ich mich überhaupt nicht darüber. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Das freut mich. Ich bin ein Gott des Lebens, des frischen Wassers, der Quelle. Mich freut, wenn Leben entsteht und nicht Tod. Darum kehrt um, schleunigst. Warum wollt ihr in eurem Verderben laufen, ihr Leute von Israel? Warum? Warum wollt ihr ständig euren Götzen nachrennen, die euch gar nicht helfen können? Warum ist euch das so wichtig? Und der ganze Götzendienst fordert noch viel mehr Aufopferung als die Verehrung des Gottes. Das ist ja überhaupt das Verrückteste am Ganzen. Und das, was hier Gott durch Ezekiel den Leuten Israel sagt, das gilt für jeden Menschen, auch für dich. Auch für jeden, der auf dieser Welt lebt, Paulus sagt dem Timotheus unmissverständlich, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Abgekürzt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Anliegen. Aber eben, der Mensch muss sich helfen lassen wollen. Das ist ein Grundprinzip in der Sozialarbeit, ein Grundprinzip in der Seelsorge. Einem Menschen, der sich nicht helfen lassen will, dem kannst du nicht helfen. Jede Minute ist schade um die Zeit. Man kann nur Menschen helfen, die sich helfen lassen wollen. Die wissen, dass sie Hilfe brauchen und sie auch annehmen. Sonst nützt alles nichts. Er muss bereit sein, seine Schuld zu bekennen und sich dem lebendigen Gott zuzuwenden. Paulus erklärte das einmal so, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. wenn du deine Götzen, deine selbsterdachten Philosophien, wenn du deine Kraftorte und deine Steine und deine Buddhas abgibst, deinen Stolz ablegst und Jesus als einzigen wahren Gott anerkennst, dann wirst du gerettet werden. Gott wartet auf dich. Und wenn du noch nicht zu ihm gekommen bist, Paulus schrieb nach Rom, missachtet ihr die große Güte, Nachsicht, Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Versteht ihr denn das nicht? Versteht ihr nicht, wenn euch Gott strafen würde, die Strafe, die ihr verdient, würdet ihr gar nicht mehr leben? Versteht ihr nicht, dass ihr am Leben bleibt, damit ihr auf die Güte Gottes reagieren könnt? Habt ihr denn den Verstand verloren? Hast du auf den Ruf von Gott schon geantwortet? Jesus lädt dich ein. Du musst ihm antworten, wenn du gerettet werden willst. Nun, die Juden in Ägypten verstanden die Warnung des Jeremia nicht als einer Weis der Barmherzigkeit Gottes. Sie verstanden nicht, dass Gott ihnen damit erstaunlicherweise nochmals die Möglichkeit zur Umkehr schenken wollte und so ihr Schicksal wenden würde. Nein, sie waren durch ihren fanatisch betriebenen Götzenkult dermaßen verblendet, dass sie zu Jeremia sagen, was du da als Botschaft des Herrn zu uns sagst, wollen wir nicht hören. Das interessiert uns einfach nicht. Sorry, Zeitverschwendung. Du kannst sagen, was du willst, du kannst so düstere Szenarien beschreiben, wie du willst. Das interessiert uns überhaupt nicht. Das geht an uns einfach vorbei. Diese Haltung kennen wir doch. Wir wollen nichts über Gott hören. Du kannst mit mir über alles sprechen, aber was ich nicht ertrage, ist, wenn du missionierst. Das interessiert mich nicht. Ich will nichts über den christlichen Glauben hören. Wenn du was über etwas anderes sagst, von mir als anderer Glauben, aber über den christlichen Glauben, missionierst, das geht an mir vorbei. Und was die Juden nun Jeremia sagten, ist an Verblendung nicht zu übertreffen. Es zeigt uns, wie verblendet und blind Menschen werden und sein können. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, wenn wir das gleich hören werden, was sie Jeremia sagen, dass es sich um Juden handelt, die zum Volk Gottes gehören, die eine Geschichte haben, in der sie Gottes Gnade und Macht schon oft erlebt haben. Zu diesen Menschen, diese Menschen sagen das. Sie antworten Jeremia, wir werden weiterhin treu die Gelübde erfüllen, die wir der Himmelskönigin gemacht haben. Wir werden ihr Räucheropfer und Trankopfer darbringen, so wie wir es früher in Jerusalem und in den Städten Judas getan haben. Wir und unsere Vorfahren, auch die Könige, führenden Männer, damals ging es uns gut, wir hatten Brot genug und litten keine Not. Es ist unglaublich. Da sehen wir, wie abgefallen das Volk Israel war. Wir und die Könige haben schon diese Himmelskönigin geopfert. Wir werden die Himmelskönigin weiter verehren, denn das hat in unserer Vergangenheit wunderbar funktioniert. Solange wir ihr Opfer brachten und die Versprechen erfüllten, die wir ihr gegeben hatten, ging es uns gut, wir hatten genug zu essen, wir waren erfolgreich. Was wollen wir mehr? Die Frauen standen, die dabei standen, gaben ihren Männern recht und sagten, dass sie diese Opferkuchen, die sie gebacken haben, dass sie das alles in Einverständnis mit ihren Männern getan haben. Es ist alles in Butter. Wir sind uns alle einig. Wir wollen diese Himmelskönigin verehren. Und deshalb meine ich auch, dass die an einem Fest waren, wo sie genau das taten. Und zur Begründung ihrer Überzeugung sagten sie, Seit wir aufgehört haben, der Himmelskönigin Opfer darzubringen, fehlt es uns an allem. Und wir kommen durch Krieg und Hunger um. Also als wir aufgehört haben, wann haben sie dann aufgehört? Vermutlich damals, als König Josia, also Josia König in Juda war. Oh, Entschuldigung, das war hier. Josia, hier sehen wir, schon deportiert, Nordreich, hier das Südreich kurz vor der Deportation. Josia reformierte Juda radikal, als ihm das Gesetz des Mose vorgelesen wurde und er begriffen hatte und darüber erschrak, dass Israel durch ihren Götzenkult, der bis hinein in den Tempel ging, Gott dauernd beleidigte und missachtete. Ihm war klar, wenn das so weitergehen würde, dann würde es ihnen wie dem Nordreich ergehen und sie würden verschleppt, deportiert, von welchem Reich dann auch immer, damals dann vom Babylonischen. So wandte er sich ganz dem Gott Israels zu. Josia ließ alle Götzen, die im Tempel in Jerusalem standen, entfernen und verbrennen. Er ließ im ganzen Land die Altäre, Heiligtümer, Steinmale zerstören. Er rottete den ganzen Götzendienst aus. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft wandte sich Josia dem Herrn zu und richtete sich streng nach dem Gesetz Mose. Er übertraf darin alle anderen König vor und nach ihm. Was wirklich radikal, dieser Mann. Und Josia tat das alles aus wirklich tiefster Überzeugung. Doch das Volk ließ das einfach über sich ergehen. So sagte Gott Josia, dass er das Gericht über das Südreich trotz seiner radikalen Reform vollziehen wird, denn diese Reform war eine Reform von Josia. Das Volk wandte sich deswegen Gott nicht zu, in ihrem Herzen blieben sie ihren Göttern treu. Sie nahmen das jetzt einfach in Kauf, dass sie einen König haben, der jetzt ein bisschen wütet und ein bisschen ein frommer Typ ist, aber sie sind religiös und sie blieben in ihren Herzen ihren Göttern treu. Und als der König Josia starb, begannen die Deportationen, die mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus ihren Höhepunkt erreichten. Die Juden in Ägypten interpretierten dieses Geschehen komplett falsch. Denn sie hatten sich nie von Herzen dem Gott Israels zugewandt, wie Josia es tat. Hätten sie das getan, hätte Gott das Volk nicht deportiert. Vielmehr blieben sie ihren Götzen treu, wie das, was sie in Ägypten taten, deutlich zeigte, wo ihr Herz war. Und wie sie gegenüber dem Jeremia reagierte, als er sagte, sie sollen nicht nach Ägypten gehen, zeigt deutlich, wo ihr Herz war, nicht beim Gott Israels. Und Jeremia versucht nun, ihre falsche Einschätzung zu erklären. Eben dieses Opfer, diese Opfer haben euch ins Unglück gestürzt. Ihr habt ein völlig verdrehtes Bild. Die ihr in den Städten von Juda und in den Gassen Jerusalems dargebracht habt. Ihr selbst, eure Vorfahren, eure König und führenden Männer und das ganze Volk, dafür hat der Herr euch bestraft. Ihr habt ein völlig verdrehtes Bild. Ich habe keine Ahnung. Aber es war aussichtslos. Sie wollten ihre Erfahrung und ihrem scheinbaren Erfolg mehr vertrauen. Und dann blieben sie dabei und opferten und verehrten die Himmelskönigin. Sie hätten ja wissen müssen, dass sie damit Gott erzürnen. Denn in den 10 Geboten, die ihnen doch bekannt sein mussten, sagt Gott ja deutlich: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig herauszufinden, was Gott gefällt. Und die Juden hätten sich nur an dieses Gebot halten müssen und ihre Geschichte wäre vollkommen anders gewesen. Wir hätten heute eine andere Bibel vorliegen. Eine andere Geschichte Israels. Sie hätten sich nur an dieses einfache Gebot, statt hunderte Götter zu verehren, nur diesen einen Gott, diesen lebendigen Gott, und die Geschichte hätte anders ausgesehen. Aber leider haben wir Menschen die Neigung, mit dem, was wir haben, nicht zufrieden zu sein. Diese Neigung kann Auswirkungen bis in unseren Glauben haben. Plötzlich finden wir es etwas eintönig, nur immer daran zu denken, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Das haben wir nun schon so oft gehört, langsam ist das ein bisschen langweilig. Hat denn der Glaube nicht noch Spannenderes, Abwechslungsreicheres und Geheimnisvolleres zu bieten? Können wir das Spektrum nicht ein bisschen erweitern, noch ein bisschen Heilige dazu zu nehmen, die das ein bisschen noch ein bisschen abwechslungsreicher machen? Könnte man nicht noch etwas tiefer graben, etwas Neues entdecken, das noch niemand entdeckt hat? Diese Neigung von uns mussten schon die Apostel bekämpfen. Schockiert schrieb Paulus den Christen in Korinth: Wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündet, als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einem anderen Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt, oder ein anderes Evangelium anzunehmen als das, das ihr von uns angenommen habt. Das macht die ganz locker, ich finde das toll. Offensichtlich bringt das Abwechslung in euer Leben. Das mag alles interessant und spannend sein, aber es führt uns ins Verderben. Schlussendlich geht es einzig darum, dass wir Gott treu bleiben. Es geht um das schlichte Festhalten an dem, was Gott uns durch die Bibel lehrt. Und so sagte Jesus zu einer unscheinbaren Gemeinde, die nicht durch herausragende Ereignisse aufgefallen war, Folgendes: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Also bei dir geschieht nichts Spektakuläres. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Darum stehst du 100% unter meinem Schutz. Das ist das, was wirklich zählt. Auf das allein kommt es an. Erfolg bietet uns eine trügerische Sicherheit. Auf der sicheren Seite sind wir aber nur dann, wenn wir Jesus und seinem Wort treu bleiben, komme, was wolle. Wir neigen dazu, den Erfolg als Maßstab zur Beurteilung zu nehmen. Wenn ich erfolgreich bin, dann ist es gut, was funktioniert, kann nicht schlecht sein. Wenn ich zu Heiligen bete und ich erfahre Hilfe, was soll daran denn falsch sein? Und wenn ich meinen Talisman im Auto habe und ich keinen Unfall habe, was soll daran denn falsch sein? Es ist falsch. Falscher kann es gar nicht sein, egal wie viel Erfolg du denkst, dass du damit hast. Weil wir niemand anderem vertrauen sollten als dem lebendigen Gott. Gott interessiert es einzig, ob wir ihm treu sind, egal ob wir in einer erfolgreichen Phase uns befinden oder ob wir von Misserfolgen betroffen sind. Beides kommt im Leben vor, auch von Gläubigen. Aber was mich an dem, was damals in Ägypten geschah, besonders eindrücklich daran finde, ist die Tatsache, dass Gott die Juden in Ägypten nochmals zur Einsicht bringen wollte, damit er sich über ihnen erbarmen könnte und ihr Schicksal sich zum Guten wenden würde. Dass er das nochmals getan hat, ist wirklich unglaublich erstaunlich. Ich finde das enorm beeindruckend. Und falls du in deinem Leben an einem Punkt angekommen bist, an dem du glaubst, dass Gott deine Schuld nicht mehr vergeben kann, dann lass dir sagen, dass du immer zurückkehren kannst, wenn du es ernst meinst. den Punkt, dass du nicht mehr umkehren kannst, den gibt es, solange du lebst, nicht, wenn du es ernst meinst. Du musst einzig deine Schuld einsehen und von Herzen bereuen und dich ganz und gar dem lebendigen Gott zuwenden. Und nicht sagen, ja Gott, ich mache jetzt, ich habe etwas Tolles gehört heute Morgen, jetzt werde ich ein bisschen frömmer, noch ein bisschen, jetzt nehme ich ein bisschen mehr dich so in mein Leben hinein, aber mein Talisman im Auto, der bleibt, mein Buddha bleibt zu Hause stehen und da mache ich auch meinen Altar, das stört dich doch nicht. Doch, Gott stört das gewaltig. Entweder vertrauen wir ihm oder wir lassen es. Einmal sagt er so, was hinkt dir auf beiden Beinen? Gott sagt, entweder folgt ihr mir und vertraut mir oder lasst es, ihr könnt es lassen. Aber es gibt diesen Moment, wo du umkehren kannst. Es gibt nie, wenn du denkst, ich habe so viel Schuld auf mich geladen, Gott kann mir gar nicht vergeben. Doch, er kann. Du musst einzig deine Schuld einsehen und von Herzen bereuen und dich ganz und gar Gott zuwenden. So wie es der König Josia tat. Gott lädt dich dazu ein und er freut sich, wenn du bald kommst. Und wie das geht, schreibt Johannes in seinem Brief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von einigen Ungerechtigkeiten. Nein, er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Von allem. Und über das freut sich Gott, wenn er das tun kann. Und das kann er nur tun, wenn wir uns aufrichtig ihm zuwenden. Ich bete mit uns.